Wir alle kennen sie, knallharte Chefs, rücksichtslose Unternehmer, Menschen, die für ihren Erfolg über Leichen gehen. Aber ist das wirklich der einzige Weg nach oben? Heute sprechen wir darüber, ob man wirklich ein Arschloch sein muss, um Erfolg zu haben.
Mutig und motiviert durchs Leben. Der Motivationspodcast mit U wie unterhaltsam, unerschütterlich und unglaublich empathisch. Das ist Angie's Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angie's Talk, eurem Motivationspodcast. Und ich möchte fast sagen, aus gegebenem Anlass haben wir uns dieses Thema gesucht. Kann ich Erfolg haben, ohne ein Arschloch zu sein? Denn wir alle kriegen es ja mit in den Medien. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich im Moment, vielleicht auch schon früher, aber im Moment fällt es mir sehr arg auf, die sich sehr rüpelhaft verhalten gegenüber anderen Mitmenschen. Und das ist ein Thema, wo wir heute drüber sprechen. Stimmt es wirklich? Muss man skrupellos sein, um wirklich erfolgreich zu sein? Oder gibt es vielleicht auch einen anderen Weg? Martin, sei gegrüßt, mein lieber Freund. Hast du dich jemals gefragt, ob du erfolgreicher wärst, wenn du weniger rücksichtsvoll wärst in deinem Leben?
Angie, eine super wichtige Frage. Hallo erstmal und natürlich auch hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Rüpelhaftigkeit, was für ein schlimmes Wort. Wenn ich zurückdenke, ja, vielleicht wäre ich etwas erfolgreicher geworden, wenn ich rüpelhafter, vielleicht auch rücksichtsloser gewesen wäre. Aber dann wäre ich mit Sicherheit nicht dein Podcast-Sidekick.
Das ist absolut richtig, Martin. Genau so ist es nämlich. Ich habe einen Artikel gelesen in der Zeit und da hat mich Folgendes erschreckt, nämlich der Digitalverband Bitkom, du kennst sie ja auch, du hast da ja auch ein paar Verbindungen zu, die machen immer Umfragen und die haben gewählt, und zwar erst vor wenigen Monaten, wer ist mit Abstand das beliebteste Vorbild deutscher Firmengründer? Und dreimal darfst du raten. Ich weiß nicht, ob trotz oder womöglich wegen seiner schlechten Manieren, es ist Elon Musk. Ja, von dem haben wir ja jetzt ganz viel inzwischen mitbekommen. Wie kann es sein, dass rücksichtslose Unternehmer wie eben Elon Musk oder auch ein Steve Jobs, ja, der zwar schon verstorben ist, aber die waren ja alle nicht so easy. Wie können die denn Vorbilder genannt werden?
Angie, ich glaube, das hängt mit den wirtschaftlichen Zahlen zusammen. Wenn man einfach mal die Firmenlegende von Elon Musk berücksichtigt, da gehört Tesla mit dazu, da gehört SpaceX mit dazu, da gehört Starlink mit dazu. Das sind alles in Summe Unternehmen, die nach landläufigen Ermessen außergewöhnlich erfolgreich sind. SpaceX hat die Raumfahrtindustrie in Amerika revolutioniert. Tesla war das erste in Großvolumen hergestellte Elektrofahrzeug. Starlink ist satellitengestützte Kommunikation, die den Kollegen auch in der Krisennot hilft. Da kann man sagen, das ist mega erfolgreich. Wenngleich ich sage, Elon Musk hat nicht alles erfunden, hat nicht alles selbst gemacht, sondern hat auf eine Menge von Mitarbeitenden zurückgucken müssen. Und bei Steve Jobs ist es ja genauso. Vielleicht hat er die Vision gehabt, vielleicht hat er auch die technischen Möglichkeiten gesehen. Aber Steve Jobs wäre nicht Steve Jobs, wenn er nicht wahnsinnig starke Mitarbeiter um sich herum gehabt hätte, Ingenieure, erfindungsreiche Geister, die das möglich gemacht haben, was wir heute vielleicht ja eine Revolution in der Technologie nennen. Also, es kann sein, dass der wirtschaftliche Erfolg besonders attraktiv ist. Man guckt dann auf die Menschen, aber ich glaube, es gibt auch noch andere Beispiele dafür, Angie.
Da sagst du was ganz Richtiges. Ja, ich glaube auch, dass wenn der Dollar und der Rubel rollt, dass man dann über vieles hinweg sieht. Aber wir, unser Podcast, Martin, ist ja für die kleinen Leute, für uns, für dich und mich, die wir jetzt sagen, warum passiert mir sowas? Und ich möchte, weil du es gerade so genannt hast, wie erfolgreich die sind, ein Steve Jobs, Apple, ja, da weiß jeder, der hat ja Apple aus der Taufe gehoben. Und ich bin überzeugt, viele von euch hören jetzt gerade unseren Podcast über Apple Podcast oder haben ein Apple Handy. Das ist alles wunderbar. Trotzdem ist es so, dass der Gründer und langjährige Chef von Apple bekannt war für seinen tyrannischen Führungsstil. Er schrie die Mitarbeiter an, er entließ sie oft spontan, wenn sie ihm nicht gepasst haben. Er stellte extremste Erwartungen an sein Team, ja. Und obwohl er ein unglaublicher Visionär, Ja, ich glaube, jeder erinnert sich damals, als er auf die Bühne trat mit dem ersten iPhone, ganz in schwarz gekleidet, haben ja dann viele Unternehmenschefs auch abgekupfert, dass sie immer in schwarzer Kleidung dann kamen mit diesen Poloshirts. Er war ein unglaublicher Visionär. Aber er war für seine emotionale Kälte berüchtigt in seinen Teams, bei seinen Mitarbeitern. Bei Elon Musk ist es das Gleiche. Es gibt Berichte, dass er eine unglaublich toxische Arbeitskultur hat und sehr hohe Burnout-Raten, ja. Und ich weiß, in deutschen Unternehmen ist ja Burnout auch etwas, was immer weiter ansteigt und ein guter Unternehmer versucht, dagegen anzugehen, ja. Wir haben noch einen dritten im Bunde, Martin, wollen wir nicht auslassen. Heute kriegen alle ihre Schelte, Jeff Bezos und Amazon. Harte Arbeitsbedingungen, darunter extreme Überwachung der Lagerarbeiter, kaum Pausen und Druck. Leistungsvorgaben auf Kosten der Gesundheit müssen erfüllt werden. Das mag jetzt vielleicht in Deutschland nicht ganz so schlimm sein, aber in USA, in den anderen Ländern, wo das nicht so kontrolliert wird, da ist es wirklich heftig. Und jetzt will ich damit aufhören mit diesen negativen Beispielen und will jetzt mal die Gegenthese anstellen, Martin. Muss denn Erfolg unbedingt auf Kosten anderer gehen? Oder gibt es vielleicht auch irgendwie eine Studie oder gibt es da Möglichkeiten, dass man das auch anders macht? Hast du was gefunden dazu? Mhm.
Interessant ist, dass die Kollegen aus Boston von der Harvard University herausgefunden haben, dass insbesondere kooperative Führungskräfte langfristig mehr Erfolg haben als die sogenannten egoistischen Entscheider. Das bedeutet, dass die natürlich auf Mitarbeiter zugehen können, auch vielleicht beim Zuhören besser sind als andere Entscheider und natürlich auch feine Strömungen im Unternehmen auch tatsächlich erkennen können und Mitarbeiter fordern, aber auch fördern. Ich glaube, dass das diese einzigartige Mischung ist aus nicht nur fördern und immer einen Klaps auf dem Hinterkopf, in Anführungsstrichen, wenn es besonders gut auf die Schulter, wenn es besonders gut gelaufen ist, sondern natürlich auch zu fordern, weil Leistungswille und Leistungsbereitschaft gehört natürlich zu jeder Organisation und auch vielleicht natürlich auch in den sozialen Gewerken, weil wenn du Krankenpflegerin bist, dann musst du natürlich eine bestimmte Anzahl von Patienten, eigentlich alle Patienten, gut behandeln und das muss dann manchmal auch mit einer gewissen, wie sag mal, Forderung auch einhergehen, obwohl wir uns das Leben immer schöner vorstellen, aber fordern und fördern gehören für mich zusammen.
Ja, sehe ich ganz genauso, bin ich vollkommen bei dir, Martin. Lass uns doch mal ein paar positive Unternehmer und Unternehmerinnen ranziehen, die wir kennen, denn es gibt sie ja. Ein Beispiel wäre zum Beispiel der CEO von Microsoft, Satya Nadella. Ja, der führt Microsoft, also sein Unternehmen, mit viel Empathie und hat es wirklich geschafft, eine Unternehmenskultur des Respekts zu erschaffen. Und das ist ein Brett. Das macht das mal mit so einem Unternehmen, ja. Was ihm dazu noch gelungen ist, und das war der erste Punkt, den du gesagt hast, Martin, es muss ja auch der Rubel rollen, er steigert damit gleichzeitig den Börsenwert massiv. Microsoft ist ganz weit vorne im Rennen, ja. Also es muss nicht immer die Peitsche sein. Es kann auch mit Empathie geführt werden. Ein zweites Unternehmen, da bin ich übrigens kürzlich erst drauf gestoßen, weil der Freund meiner ältesten Tochter hatte neue Schuhe. Ich sage, hey, wo sind die denn her? Dann sagt er, ja, von Patagonia. Und dann habe ich mich da ein bisschen durchgegoogelt. Das ist ein sehr nachhaltiges Unternehmen. Finde ich übrigens toll, dass die jungen Leute da auch drauf achten. Und die haben Nachhaltigkeit als Firmenwert. Das ist ihre Message, das ist ihre Mission. Und trotzdem sind sie wirtschaftlich enorm erfolgreich. Ja, also Integrität ist durchaus machbar und trotzdem kann man Erfolg haben.
Und es gibt natürlich auch dazu wiederum Studien, liebe Angie, weil ich habe hier eine gefunden, das von der University of London, die festgestellt hat, dass Unternehmen mit einer wertorientierten Führung häufig stabilere Geschäftsmodelle haben und loyalere Mitarbeiter. Weil in den heutigen Zeiten sind natürlich loyale Mitarbeiter schon das A und O in der Suppe. Weil wenn gute Mitarbeiter weggehen, wie willst du dieses Wissen, das verloren geht, wieder auffangen und wieder zurückbringen? In den heutigen Zeiten kein leichtes Unterfangen. Ich kenne übrigens natürlich auch, vielleicht so aus dem persönlichen Erzählen heraus, Unternehmen, wo ich sage, das hat mir so gut gefallen. Da habe ich schon gemerkt in diesem Fluidum, wie sich die Mitarbeiter bewegen und wie sie mit mir umgehen, dass das halt wirklich eine sehr wertvolle, ja, ich sag mal, Führungskräftekultur ist. Vielleicht kann ich das Unternehmen aber auch mal nennen. Darf ich das, Angie?
Natürlich, hau raus, Martin.
Ja, die DATEV, das kennen wir vielleicht sozusagen als Unternehmen, die häufig nur die Lohnabrechnung macht. Das ist übrigens ein Unternehmen, die organisiert sind als Genossenschaft. Also das heißt, sie sind nicht zwingend auf Gewinn ausgerichtet. Natürlich den Gewinn, den sie machen, die machen jährlichen Gewinn, der wird halt immer wieder in Investitionen reingesteckt oder wird an die sogenannten Genossen, das sind meistens Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, ausgeschüttet. Und das Erlebnis, das ich habe, das ist mir so blühend noch in Erinnerung geblieben. Ich war bei denen in der Kantine, wollte mir einen Kaffee ziehen, bin da halt weggegangen von meiner Gruppe, bei der ich sozusagen beim Arbeitskreis mit dabei war, stand vor der Kaffeemaschine und wusste nicht, ja, ich musste irgendeinen so einen Pin eindrücken oder so ein Badge davor halten. Hatte ich nicht, ich war ja Gast. Kam sofort jemand, den ich nicht kannte, auf mich zu und gesagt, oh, ich sehe, Sie wollen einen Kaffee und Sie haben kein Badge, darf ich Ihnen behilflich sein? Hat sein Badge vorne rangedrückt und ich habe mir einen Kaffee gezogen. Dann sagt er, ich habe mich natürlich artig bedankt und dann habe ich gesagt, selbstverständlich. Und ich meine, genau dieses Selbstverständnis, dieses Miteinander umgehen, das ist natürlich schon ein Prinzip für das Thema, ja, wertegeleitete Führung oder werteorientierte Führung. Das macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten und natürlich auch die Mitarbeiter aus diesen Unternehmen besser kennenzulernen. Also mir hat es außergewöhnlich gut gefallen, Angie.
Da fällt mir ein, Martin, kennst du den Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf runter?
Yep.
Ich glaube, Unternehmen, wo die Chefetage freundlich ist und auch mal lächelnd mit den Mitarbeitern umgeht, da können auch die Mitarbeitenden das aufnehmen und weitertragen. Gehen wir mal aber ins normale Leben. Kennst du das, wenn du am Spielplatz sitzt und dann siehst du Kinder, beobachtest so, und dann gibt es diese Kinder, die einfach, die magst du, die würdest du am liebsten umarmen und herzen, weil die so liebevoll auch miteinander, die reichen dem anderen mal das Schäufelchen für den Sandkasten, die geben was. Und wo kommt das her? Das ist natürlich auch, wie die Eltern drauf sind, wie die ihre Kinder erziehen. Also bitte legt mich jetzt nicht fest, es gibt immer Ausnahmen. Aber so wie ich hineinschreie in den Wald, so schallt es heraus. Und es ist sowohl im privaten Leben als auch in Unternehmen ganz normal. Es gibt da noch eine Studie, Martin, die habe ich gefunden, von der Universität Oxford. 2017 ist die gemacht worden. Da wurden die Probanden gebeten, eine Woche lang bewusst freundlich zu sein. Und das Ergebnis war, sie fühlten sich nicht nur selber glücklicher, sondern sie schnitten auch in Teamaufgaben besser ab. Weil Freundlichkeit und Kooperation stärken nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Effektivität im Beruf. Und jetzt geht mal, ihr wisst ja, ich stelle gerne mal Fragen, macht mal kurz die Augen zu und überlegt mal, wenn ihr einen Tag habt, wo ihr richtig gut drauf seid, schon lächelnd ins Büro reingeht und hey, guten Morgen und das läuft auch gut, da erreichst du doch an dem Tag viel mehr, wie an den Tagen, wo du eigentlich dich selber nicht leiden kannst und mit fieser Miene ins Büro reinkommst. Es gibt diese Tage. Ich hatte gestern übrigens so einen Tag, boah, ich war richtig geladen. Heute hatte ich es ganz anders. Da war es einfach ganz wunderbar und es muss ja ein Auf und Ab geben, ja. Aber wichtig, Martin, ist für mich, und das möchte ich, dass wir das festhalten, Freundlichkeit steigert nicht nur dein eigenes Wohlbefinden, sondern auch die Effektivität im Beruf. Und da wären wir jetzt schon bei den Tipps und kleinen Hilfen, die wir euch mal mitgeben wollen heute, kleine Strategien. Zum einen, wie ihr das schafft, selber freundlich und höflich zu sein, eben trotzdem Erfolg zu haben, aber dass ihr das könnt. Und was mir ganz wichtig ist, auch ein paar Tipps. Was mache ich denn, wenn ich so Menschen um mich habe, die diese, ja, ich sag's nochmal, diese Rüpel, Martin. Ich glaube, jeder trifft einen Rüpel. Und wenn es nur ist, in der U-Bahn, ja, jemand, der sich schnell auf den Platz vor dich hinsetzt und dich dann noch blöd angrinst und nicht aufsteht, obwohl du vielleicht 20 Jahre älter bist als der, die gibt es nun mal. Welche Strategien haben wir denn, damit wir einen Erfolg aufbauen können, aber trotzdem freundlich bleiben können, trotzdem ethisch rücksichtsvoll auf unsere Werte achten können. Magst du loslegen, Martin? Du hast bestimmt Ideen.
Ja, ich glaube, dass wir das Wort Vertrauen immer wieder auch in unserem Netzwerk
unbedingt, ja,
einsetzen müssen. Ich glaube, so Netzwerke aufbauen durch Vertrauen und nicht durch Angst, das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Aspekt, der auch Firmen einfach weiterbringt. Wenn man das seinen Mitarbeitenden sagt, dass wir hier in einer angstfreien Organisation arbeiten und dass wir hier wirklich, auch wenn du kritische Dinge sagst, dass du vertrauensvoll wahrgenommen wirst, ja, dass wir hier auf der faktischen Ebene bleiben und dass man nicht sofort persönlich wird und dann, raus, wie kannst du sowas sagen? Also diese ganze Rumkrakelerei, was ja auch zu dem rüpelhaften Verhalten mit dazu gehört. Angie, was noch?
Ja, Angst ist sowieso etwas, Martin, was ganz, ganz, Angst schürt ja immer dann eine Situation hervor, die einfach nicht gut ist. Jede Entscheidung, die mit Angst getroffen wird, ist einfach nicht gut, ja. Ja. Was mir wichtig ist, wenn Konflikte entstehen, wieder ein bisschen Mut zu haben und die anzusprechen. Und zwar fair und direkt von beiden Seiten. Sowohl vielleicht von mir, die ich mich jetzt gekränkt fühle und sage, Beispiel jetzt Martin, das fand ich jetzt nicht gut, wie du da reagiert hast. Können wir da bitte nochmal sprechen? Und andererseits aber auch Konflikte vielleicht auch ansprechen, wenn ich gar nicht direkt beteiligt bin, aber es im Umfeld mitbekomme, dass ich sage, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt einmische, darf ich kurz was sagen? Ich fand es jetzt nicht ganz fair, wie ihr miteinander umgeht. Ist eine mutige Sache. Man muss sich nicht bei allem einmischen, bei Gott nicht. Aber wenn es nötig ist, dann schon. Thema wieder Zivilcourage ist eh gerade bei mir ganz oben angesettelt. Machen. Ja. Was haben wir noch?
Ich habe noch ein Sprichwort, das kennt jeder. Nach mir die Sinnflut. Nach mir die Sinnflut ist ja so der Ausdruck davon, ich habe jetzt was erreicht und egal auf wessen Rücken, auf wessen Schultern ich das erreicht habe, mir ist alles egal. Und wenn ich dahinter verbrannte Dörfer und verbrannte Städte zurücklasse, auch das ist ein Sprichwort. Nach mir die Sinnflut. Ich glaube, dass der kurzfristige Erfolg und der kurzfristige Ertrag vielleicht manchmal sehr schön ist, aber er tritt natürlich hinter dem zurück, was langfristiger Erfolg ist. Das heißt, nicht nur so auf den Gewinn des heutigen Tages und des morgigen Tages gucken, sondern vielleicht auf den Gewinn, auf die Nachhaltigkeit auch der Gewinnerzielung über eine Strecke von Zeit, über Monate und Jahre. Die erfolgreichsten Unternehmen, die ein hohes ethisches inneres Gerüst haben, sind halt langfristig erfolgreich. Nicht nur einmal und dann fallen sie wieder runter, sondern sie haben, basieren auf ihren ethischen Prinzipien, arbeiten sie sich nach vorne und erarbeiten stabile Gewinne, die auch immer wieder zurück an die Mitarbeiter investiert werden. Ein wichtiger Aspekt, glaube ich, Angie. Was kommt noch mal dazu?
Ich denke, die Bedeutung von Höflichkeit sollten wir mal ins Auge fassen, Martin. Und zwar nicht nur im Alltag, sondern auch im Beruf. Höflichkeit wird, glaube ich, oft ein bisschen unterschätzt. Ja, ich kann mich erinnern, auch in der Schulzeit, der am lautesten schreit und der sich dominant zeigt, der setzt sich durch, ja, der kommt in der Welt hier weiter. Und wenn du höflich bist, dann wird es als Schwäche betrachtet. Ich erinnere mich noch, als ich ganz klein war, dann ging es um den Schulwechsel, da hat der Rektor meine Mutter beraten. Also der sagte dann, es ging darum, ob wir aufs Gymnasium gehen oder nicht. Und dann hat er gesagt über meine Schwester, ach, die Christel ist so eine zarte Person, die hat nicht so Ellbogen. Warten Sie mal mit dem Übertritt, lassen Sie lieber auf die Realschule gehen, dass sie noch 1-2 Jahre hat, sich ein bisschen zu entwickeln. Ach, und die Kleine, die hat Ellbogen, die können Sie aufs Gymnasium schicken, ja. Der wusste natürlich nicht, dass ich das erste halbe Jahr nur geheult habe, weil ich wollte keinen Schulwechsel, aber das war damals so. Und Höflichkeit oder sich zurückziehen oder zart zu sein, wird oft als Schwäche betrachtet. Ich muss aber sagen, ich meine jetzt im Sinne auf meine Schwester, die ich ja jetzt ein Leben lang kenne, die ist nie schwach gewesen, die war vielleicht zurückhaltend. Ja, ich habe jetzt auch eine Frau, also meine Frau Antje ist ja auch jemand, der nicht so reinpoltert, aber es ist für mich eine unterschätzte Superkraft. Wer höflich ist und sich zurücknimmt, der, finde ich, hat was richtig Tolles und kann gegen Dominanz und Lautstärke absolut eintreten. Ja, ich habe da übrigens viel lernen müssen, weil ich war ja auch ganz gern jemand, der mal dominant wirkt oft. Ich möchte ganz kurz den Unterschied zwischen Wirken und Sein klarlegen. Viele denken, ich bin sehr dominant, ja, ich oute mich. Ich bin es nicht. Ich habe eine ganz große Schüchternheit in mir, die ich natürlich auch überspielen möchte. Ich weiß, wer ich bin selbstbewusst, aber ich habe auch eine schüchterne Angie in mir drin, ja. Genau, aber das ist jetzt nicht das Thema. Martin, Höflichkeit, was ist noch wichtig?
Ich möchte dich mit zwei Alltagssituationen konfrontieren, Angie. Du bist in einem Supermarkt, es ist nur eine Kasse geöffnet. Vor der Kasse stehen 10 Menschen mit unterschiedlich großartig gefüllten Einkaufswagen. Du hast genau 2 Artikel in deiner Hand, links und rechts. Du schaust dich um, die Leute in der Schlange gucken nach hinten, ob sie noch länger wird. Und jemand sieht dich, dass du halt nur 2 Artikel in der Hand hast. Würdest du dominant sein und darum bitten, dass man dich vorlässt, weil du es vielleicht besonders eilig hast, weil du vielleicht irgendetwas zu besorgen hast? Oder bleibst du zurückhaltend und wartest einfach, bis du an der Reihe bist? Wie wäre dein Verhalten?
Martin, geile Frage. Wir haben es nicht abgesprochen. Weißt du, was ich mache? Ich erlebe das sehr oft. Ich bin die, die dann ganz hinten steht und wirklich freundlich nach vorne in einem sanften Ton sagt, Entschuldigung, also wirklich, ich plärre da nicht nach vorne, ich sage, Entschuldigung, könnten Sie noch eine zweite Kasse aufmachen? Dann gucken mich erstmal alle an und ich lächle dann und sage, naja, vielleicht geht's ja. Und wenn die zweite Kasse geöffnet wird, dann bin ich sogar so nett, dass ich nicht nach vorne stürze, weil ich ja gefragt habe, sondern sage dann zu den 1-2 Leuten vor mir, gehen Sie ruhig, Sie stehen ja schon länger an, ja, obwohl ich die Initiative ergriffen habe. Denn ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, kann ich mal nach vorne? Ich habe früher oft mal Leute vorgelassen. Mittlerweile habe ich gute Menschenkenntnis. Wenn ich merke, das ist vielleicht eine Mutter mit ihrem quengelnden Kind, natürlich lasse ich die vor. Aber es gibt auch viele, die wollen vor mal eben und dann siehst du sie draußen am Auto ratschen, stehen dann da noch ewig und haben die Zeit überhaupt nicht gebraucht, um sich vorzudrängeln. Das lasse ich nicht durch. Unverschämtheit hat bei mir nicht so gute Durchsetzungskraft, wie wenn man höflich ist. Habe ich deine Frage damit gut beantwortet, Martin?
Ja, absolut. Denn es geht auch genau um diese, in Anführungsstrichen, ich sag mal, Unterschiedlichkeit zwischen Unverschämtheit und Durchsetzungsfähigkeit. Das Interessante ist ja, dass manche glauben, mit dieser Unverschämtheit, also des Vordrängelns oder wie auch immer, auf Kosten anderer einen kleinen Vorteil zu erhaschen, dass man dadurch schneller zum Ziel kommt. Das mag vielleicht ein- oder zweimal gelingen. Auf der anderen Seite, du wirst immer an jemanden geraten, der stärker ist, der mobiler ist oder der vielleicht auch ja, dich zurückstoßen will. Und ich glaube, wenn ich das noch richtig weiß, dass Studien auch gezeigt haben, dass respektvolles Verhalten ja langfristig sogar zu besseren, ich glaube, beruflichen und privaten Beziehungen führt. Also würde ich es einfach mal, ich weiß nicht, ob ich das so richtig gelesen habe, aber Angie, würdest du das aus deinem Erfahrungsschatz so bestätigen?
Ja, natürlich, Martin. Mir fällt da auch ein Spruch ein, man sieht sich immer zweimal. Ist dir das schon mal passiert? Also jetzt frage ich mal die negative Version, dass du dich vielleicht nicht so ganz korrekt verhalten hast. Ich meine, natürlich habe ich mich schon mal vorgedrängelt oder so. Und dann triffst du das zweite Mal auf jemanden, der da das so mitgekriegt hat. Das ist peinlich. Das ist sehr peinlich. Weißt du, ist es dir schon mal passiert? Also ich habe da schon Lehrgeld gezahlt in meinen jüngeren Jahren, wo ich mir dachte, musstest du jetzt da so durchdragonern?
Habe ich verdrängt.
Sehr gut, Martin. Lass uns festhalten, der Tipp für euch alle da draußen, der Tipp für den Alltag, es ist schwierig, wir müssen es üben, aber versucht auch in stressigen Situationen bewusst höflich zu bleiben. Ja, denkt vielleicht auch mal ein bisschen diesen schönen Satz, geh mal in den Schuhen dieser Person, dann kannst du es auch besser mitempfinden. Überlegt euch vielleicht mal, warum die Kassiererin jetzt so total genervt sein könnte. Vielleicht hat sie zu Hause einen kranken Mann, ein krankes Kind. Und ja, versucht einfach Respekt zu zeigen, Höflichkeit zu zeigen. Und es kann wirklich Türen öffnen und vor allen Dingen Beziehungen stärken. Wenn du mit zu jemandem freundlich bist, es kommt immer zu dir zurück. Nicht zwingend von der gleichen Person, das muss auch gar nicht sein. Aber wer freundlich ist und Liebe gibt und Achtsamkeit und Höflichkeit, das kommt zu dir zurück. Martin, jetzt gibt es aber diese unverschämten Rüpel, ja, die da sind und sich einfach vor mich an die Kasse drängen oder was auch immer. Gibt es genug Beispiele, ihr wisst, glaube ich, genug. Was mache ich denn dann, wenn so jemand meinen Weg kreuzt?
Tief durchatmen und Ruhe bewahren, Angie.
Ja. Schwerer getan als gedacht, Martin. Wie machst du das?
Ja, lass dich nicht. Ja, das gelingt mir eigentlich ganz gut. Also tief durchatmen ist ja wirklich so die Alltagstherapie. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Also nicht sofort auf alles reagieren, was sofort auf dich einstürmt und bam, wie so ein früher HB-Männchen sofort abzugehen, sondern schon einmal nochmal 21, 22, 23 und auf jede Frage oder auf jede Unverschämtheit musste ich sofort eine Antwort erfolgen. Und ich glaube, Das hat auch einfach damit etwas zu tun, dass man souveräner einfach aufwirkt, weil diese Ruhe bewahren und diese Souveränität ausstrahlen, macht diese unverschämten Menschen manchmal ganz schnell klein, viel kleiner, als sie sogar in Wirklichkeit sind. Was gehört noch mit dazu, Angie?
Souveränität finde ich super, da gehört für mich auch dazu. Höflichkeit bedeutet ja nicht, alles zu akzeptieren. Du kennst ja das Sprichwort, der Klügere gibt nach. In den letzten Jahren, auch im Politischen, hat sich gezeigt, wenn der Klügere immer nachgibt, dann kommen irgendwann die ganzen Idioten an die Macht. Und deswegen muss der Klügere auch mal nicht nachgeben, aber sachlich Grenzen setzen. Ja, klar und respektvoll. Das ist für mich jetzt nicht in Ordnung, was du da gerade tust. Ist auch ein kleiner, mutiger Schritt, den du da tun musst. Was kann man noch machen?
Angie, ich habe noch was gefunden, da muss ich dich aber um Rat fragen. Das heißt, die Spiegeltechnik nutzen. Das habe ich wirklich in der Vorbereitung gefunden. Also wenn unverschämte Menschen auf dich zukommen, setze die Spiegeltechnik ein. Wie kann das funktionieren, Angie?
Ja, das ist eine Praktik, wo du einfach wiederholst, was dein Gegenüber gesagt hat. Nehmen wir mal an, jemand macht eine wirklich nicht so nette Bemerkung und sagt, naja, sie könnten aber auch mal weniger essen. Und dann kann ich dem Gegenüber einfach sagen, kleinen Moment mal, haben Sie jetzt mir gesagt, ich wäre dick? Wollen Sie mir das gerade sagen? Und dadurch, dass du diese unverschämte Bemerkung nochmal aufs Tableau bringst, wird sie auch entkräftet. Weil da wird dir jeder sofort sagen, Entschuldigung, so habe ich es nicht gemeint. Ah, okay, dann kann man das Ganze wieder runterbringen. So würde ich es verstehen, ja, die Spiegeltechnik, die ich benutze. Martin, Emotionalität spielt eine ganz große Rolle. Ist ja klar, das sind Situationen, da pocht das Herz, da kommt der Puls hoch. Emotionale Spielchen übrigens im Straßenverkehr, ganz beliebt. Ich bin da auch eine, die ja da gerne mal dann schreit im Auto. Gott sei Dank hört es keiner. Was mache ich denn, wenn es in die emotionale Richtung geht?
Ja, bleibe bei den Fakten, würde ich sagen. Ja, und lass dich vor allem nicht in diese persönlichen Angriffe halt hineinziehen, weil dann wird es halt ein schmutziger Ringkampf und wir beide gehen beschädigt aus der Angelegenheit heraus. Nicht nur derjenige, der auf diese emotionalen Spielchen tatsächlich setzt, sondern auch derjenige, der darauf eingeht. Also nimm dem Angreifer den Wind aus den Segeln. Beim Aikido, koreanische oder japanische Selbstverteidigungssportart, ist es so, du nimmst quasi die Energie deines Gegenübers und wandelst sie dann gegen ihn um. Also auch eine schöne Geschichte, geh nicht auf diese emotionalen Spielereien ein. Angie, was gehört noch mit dazu?
Wunderbare Vorstellung, danke Martin. Naja, was gehört noch dazu, mit gutem Beispiel vorangehen? Also das wissen wir, wer eine gute Kinderstube hat, hat den Satz schon gehört, geh mit gutem Beispiel voran, bleibe selbst respektvoll, wenn auf dem Niveau, auf dem du dich bewegst und auf dem du bleibst, ja, da kannst du auch den anderen hinbekommen, wenn du da bleibst. Ja. Ich persönlich bin eine Freundin von positivem Ton, ich bin eine Freundin von Humor. Wie oft kann man verzwickte Situationen humorvoll ein bisschen einfangen? Das entlädt sich dann und wird dann eine schöne Sache. Eine wichtige Sache, Martin, möchte ich noch sagen, die mir am Herzen liegt. Gerade auch, weil wir ja im Weltgeschehen sehen, was sich da tut. Der Satz, aus Worten folgen Taten, ist mir sehr, sehr wichtig geworden. Der ist sehr bewusst, wenn wir mal darauf achten, wie aktuell in der Politik miteinander gesprochen wird, über andere gesprochen wird und wie sie sich verhalten gegenüber. Da sind gerade in den USA, da werden Worte und Phrasen benutzt. Je öfter man die hört, desto mehr schleifen die sich ja ab und gehen in den normalen Gebrauch über. Und irgendwann, das ist vielleicht die Idee dahinter, wird es vielleicht Normalität. Und da wehre ich mich ganz strikt dagegen. Es gibt einfach Sätze und Worte und Anschuldigungen, die dürfen nicht Normalität werden. Denn aus Worten werden Taten. Und da möchte ich nochmal sagen, bitte lasst uns diese Welt überfluten mit Höflichkeit, mit Respekt zueinander und dass wir einfach miteinander wieder liebevoller umgehen. Das wäre mein Appell heute an euch. Und jetzt sind wir schon fast am Ende, Martin. Ich glaube, ich würde gerne noch unseren HörerInnen ein paar Hausaufgaben mitgeben. Martin, als motivierenden Abschluss, was wäre eine Frage, die du gerne rausgeben würdest?
Wann hast du das letzte Mal aus Angst oder vielleicht durch Druck gegen deine Werte gehandelt? Kann ja sein.
Oh ja. Ja.
Das geht mir gerade so durch den Kopf, weil du vielleicht gerade wirklich auch selber in der Not bist und spürst, jetzt muss ich irgendetwas tun, aber es geht gegen deine Werte und gegen deine Prinzipien.
Ja.
Was fällt dir noch ein, Angie, für eine Frage?
Da wäre mir übrigens noch wichtig, entschuldige Martin, wenn ich das noch reinfüge, definier auch mal deine eigenen Werte, sofern du das noch nicht sowieso schon getan hast. Manchmal verändern die sich auch ein bisschen. Und bitte glaube daran, dass du deine Werte leben kannst und trotzdem erfolgreich sein. Also du musst die nicht aufgeben, nur damit du erfolgreich bist. Ja? Und da fügt sich übrigens meine Frage dann an, Martin, wie definierst du denn Erfolg? Ist denn Erfolg immer die fette Karre vom Auto und den Kaviar im Sonnenschein mit dem Spritz Aperol auf Instagram posten? Oder ist Erfolg vielleicht etwas, was in unserer Zeit ja auch immer wichtiger wird, dass man sagt, Mensch, ich habe eine Freundin, die Susi, die fährt einmal die Woche, nicht fährt sie, geht sie mit ihrem Hund in ein Alterspflegeheim und der Hund ist dazu ausgebildet worden und schenkt da einfach, eine Stunde oder zwei ist sie da, schenkt da einfach dem Menschen durch den Hund auch, den die dann streicheln, etwas Liebe, etwas Wärme, etwas Beachtung. Das ist auch ein großer Erfolg. Natürlich kriegt man dafür jetzt nicht das viele Geld. Ja, meine Frau arbeitet auch in so einem Pflegeberuf. Ihr alle, die ihr da draußen, ich weiß, viele meiner ZuhörerInnen sind in sozialen Berufen. Ihr seid erfolgreich, weil ihr Menschen achtet und achtsam mit ihnen umgeht. Das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Leider wird er in unserer Gesellschaft nicht so hoch gesehen wie der Porsche oder das viele Geld auf der Bank. Ja, lasst uns abschließen. Wir haben gesagt, am Anfang kann ich Erfolg haben, ohne ein Arschloch zu sein. Und ich glaube, Martin, wir können beide deutlich Ja sagen. Ja, das kannst du. Wir haben euch jetzt ein paar Tipps gegeben. Wie gehst du mit Menschen um, die dich vielleicht mit runterziehen wollen oder die dir dominant entgegentreten? Überleg dir doch einfach mal die nächste Zeit. Wie kannst du bewusster Höflichkeit in deinen Alltag integrieren, um auch nachhaltige Beziehungen aufzubauen? Denn, und das ist Fakt, Leute, das habe nicht ich erfunden, sondern das ist der Sinn des Lebens. Beziehungen zu anderen Menschen, soziale Kontakte, sich gegenseitig achten, wertschätzen, respektvoll miteinander umzugehen. Das ist das Lebenselixier, das wir alle brauchen. Und es ist mit Sicherheit ein großer Teil der Sinn unseres Lebens. Also lasst uns mutig rausgehen, lasst uns mal probieren, eine ganze Woche zu lächeln, höflich zu sein, Respekt zu zeigen. Und ich bin überzeugt, das macht ihr sowieso schon ganz oft, aber noch mehr ist immer noch besser. Alles Liebe für euch, alles Gute, habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Angie's Talk. Tschüss.
Mutig und motiviert durchs Leben. Das war Angie's Talk, der Motivationspodcast mit U wie Mut. Mehr Inspiration gibt es in einer Woche. Motivation pur.